Der 11.11. ist überlebt und das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich zurück. Pünktlich für euch gibt es wieder aus. Auch heute mal ein bisschen kürzer, aber das ist auch okay.
Ja, und das liegt nicht mal am Karnevalsblues, den haben wir früh in der Episode aufgearbeitet. Bengt und ich waren gemeinsam los in Köln. Ja, und dann, wo sind wir? So sind wir abgebogen. Ich habe mich ein bisschen über meine Golden State Warriors aufgeregt, die mich heute Morgen schon gebrochen haben. Wir haben viel über die Nationalmannschaft diskutiert,
Ja.
wer da zu Recht dabei ist und wer vielleicht auch zu Unrecht zu Hause geblieben ist. Die Fußball-Bundesliga, was die Bayern machen, nachdem sie jetzt das erste Mal nicht gewonnen haben. Hinten raus ein bisschen NFL, Formel 1 natürlich auch.
Ich wollte gerade
Der
sagen, Formel 1
WM-Kampf
ist
ist
vermutlich entschieden.
wahrscheinlich schon, aber nichtsdestotrotz. Du hast gesagt, du glaubst noch dran.
Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und
Vielleicht auch ein
man
bisschen
muss
mehr
ja
Wunsch.
optimistisch bleiben, so deswegen, ja, können wir mal gucken, wo es hingeht. Macht ihr euch euer eigenes Bild, die Infos gibt es in der Folge.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10.
You have a timeout. The side has to use a Curry. Wait after. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Mittwoch 16:26, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwibbelten Kölsch, die Post-Karnevals-Episode. Ohne großen Karnevals-Blues, zumindest bei mir. Ich weiß gar nicht so richtig, wie es bei dir ist.
Nicht wirklich Karnevals-Blues, aber tatsächlich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. So ganz minimal. Aber ja, das zieht sich ja jetzt gerade sowieso bei allem und jedem irgendwie durch.
Ja, alle sind so wieder krank.
Naja, ist wieder das Klassische, wenn du jetzt zum Arzt gehst und er dann sagt, ja, da geht gerade was rum. So wie immer, wenn du irgendwo beim Arzt bist, geht immer gerade was rum. Ja, und entsprechend, nö, alles okay. Ich konnte Schlaf nachholen. Wir waren gestern zusammen unterwegs am 11.11.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und haben noch deinen anderen Podcast-Partner quasi mit reingenommen. Waren
Ja.
ein Triumvirat am Anfang und dann ist ja,
Ein
also
Triumvirat?
Triumvirat, so sagt man das doch, oder nicht?
Ist das so? Keine
Oh.
Ahnung, also du
Ich
wirst mich
glaube, das
hörst
ist
und
kein
musst dich noch nie.
Neologismus, nee, dass ich
Ja,
jetzt
okay,
diesmal,
krass.
also den Begriff habe ich zumindest schon mal gehört.
Krass.
Genau, wir sind zu dritt losgezogen, waren erst bei Felix, wie gesagt, deinem anderen Podcast-Kollegen, frühstücken und haben uns dann, muss ja sagen, ihr beiden Karnevals-Veteranen als Kölner, also auch wenn du jetzt in Düsseldorf wohnst, würdest du dich,
Ja.
glaube ich, immer noch als Kölner bezeichnen. Ich bin ja schon noch keine Karnevalsjungfrau mehr, aber noch ein Frischling.
Ja.
Aber ihr habt dann schon relativ früh gesagt, dieses 11:11 Uhr, wir wollen irgendwo draußen auf einem großen Kölner Platz sein, das lassen wir mal sein.
Ja. Haben dann WDR geguckt und um 11:11 Uhr
Wie so Rentner
angestoßen. Ich
wirklich.
wollte gerade sagen, wie Rentner Silvester Boomer. Aber einmal kurz eingeschrieben, eingestreut, ein Triumvirat ist ein Bündnis von drei Männern, die gemeinsam die Macht ausüben.
So.
Krass. Also du bist politisch gebildet, gefällt mir gut. Nee, genau, deswegen waren wir gestern noch in Köln unterwegs. Und Felix Conclusion, genauso wie meine. Krass, ich werde langsam echt zu alt für diesen Scheiß. Also.
Das ist nicht meine Conclusion, dass ich zu alt für den Scheiß wäre. Ich wusste aber schon ganz genau, was ich an dem Tag geben kann. Auch
Ja.
einfach mit den, also mit den Tagen vorher. Ich meine, Montag musste ich lange arbeiten, Wochenende haben wir auch ein bisschen Party gemacht. Und dann war es halt so dieser vierte Tag in Folge. Und dann geht's ja, mein Gott, wann sind wir auf? Also 9 Uhr waren wir trotzdem dann schon in Köln oder
Ja.
um 9:30 Uhr.
Ja, ich wollte sagen,
Und dann
neun
ist
haben wir
das ja
den Zug
schon ein langer
genommen, ja.
Tag. Und deswegen, also können wir auch sagen, ich glaube, also wir sind beide dann abends nicht mehr feiern gegangen, sondern wir haben halt quasi den Tag mitgenommen. Aber ich bin zu Hause angekommen, habe mir noch einmal Maultaschen gemacht, bin auf die Couch gegangen und bin eingeschlafen. Also.
Ja, wie viel hast du gepennt zwischen gestern Abend, sagen wir mal 18 Uhr, wo du in Köln angekommen bist, und heute Morgen?
In Düsseldorf wieder angekommen, meinst du ja?
Ah ja, sorry.
Ja, genau, ich bin um 18 Uhr heimgekommen, dann, wie gesagt, kurz noch was zu essen gemacht, dann so 3 Stunden geschlafen bis 10, dann halt nochmal aufgewacht. Aber auch nicht lang wach gewesen. Ich hab dann, wir haben einen neuen WLAN-Router bei uns in die Wohnung reinbekommen. Den habe ich dann einmal quasi noch angemacht. Habe dann noch so ein bisschen auf der Couch hinvegetiert und bin dann aber auch ins Bett gegangen. Und dann nochmal jetzt wahrscheinlich so von 0 bis 9:30 Uhr heute Morgen geschlafen.
Ach krass, ja, okay. Na gut, dann haben wir ähnlich viel Schlaf dann noch bekommen. Ich habe gestern, glaube ich, 9:30 Uhr, ich hatte mir noch den Finish von Felix Magazin angeguckt, weil ich war dann
Ja.
irgendwann so Richtung 20 Uhr zu Hause. Und genau, bin dann um 9:30 pennen gegangen und habe bis heute Morgen um 9 durchgeschlafen.
Da hat der Körper ein bisschen was gebraucht.
Ja, fairerweise muss man auch dazu sagen, ich habe eventuell die Nacht davor noch ein bisschen Football geguckt, weil die Green Bay Packers um 2:20 gegen die Philadelphia Eagles gespielt haben. Ja. Zur Halbzeit bei einem sagenumwobenen 0:0 habe ich mich dann entschieden, komm, jetzt gehst du mal pennen. Ja, und deswegen hatte ich sowieso noch ein bisschen Schlaf nachzuholen und war auch mal wieder geil. Einfach
mal zu schlafen.
Früh schlafen gehen, ja, und lange schlafen. Und mein Gott, wir haben uns ja jetzt gestern noch nicht aus dem Leben genommen. Ne? Also es waren, komm, wir machen mal immer Conclusion, was wir gestern Abend, gestern dann den Tag über getrunken haben. Wir haben morgens ein Petermännchen zusammen flach gemacht, also so, ja, ein 5-Liter-Fässchen. Dann hatten wir ein Wegbier.
Und wir hatten, wir hatten auch schon Wegbier von Düsseldorf nach Köln.
Stimmt. Und dann noch 2 Bier, glaube ich, als wir in Köln waren. Also
es ging wirklich.
In der Innenstadt haben wir echt nicht mehr so viel getrunken.
Nee. Also und es war auf einem okayen. Deswegen, ja, ich bin auch weit davon entfernt, irgendwie einen Kater zu haben.
Ja.
Und also es war jetzt mal, würde ich sagen, ein. Weil es war auch nicht so anders. Das ist ja, ich finde es dann, das mag ich ja schon auch, wenn man. Also wenn man dann einfach durch Köln da rumläuft und dann trifft man ja wirklich. Also du hangelst dich ja quasi von Gruppe, ja, zu Gruppe.
Ja,
und
ja.
Das fand ich, war dann gestern auch wieder echt charmant.
Ja, ach, das macht Karneval für mich auch aus. So dieses auf der Straße rumrennen, ja, hier siehst du einen, da siehst du einen, hier kennst du jemanden, da.
Aber ich meine, letztes Jahr sind wir dann quasi dann, also nachdem Straßenkarneval quasi durch war und es dann irgendwie 16, 17 Uhr irgendwann kalt wird, sind wir dann noch in irgendeinen Laden gegangen. Aber ich meine, das macht ja Karneval für mich dann auch aus, quasi, dass ja, du dich so von Gruppe zu Gruppe hangelst. Und das fand ich gestern dann auch wieder. Viele neue Leute kennengelernt, viele aber auch alte, bekannte Gesichter getroffen. Deswegen, also für mich war es jetzt auch ohne dieses, wir gehen jetzt nochmal irgendwie spät abends in den Laden, eine Runde Karnevals-Experience.
Ja, auf jeden Fall. Also muss auch sagen, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir waren ein gutes Triumvirat, wie ich jetzt auch gelernt habe. Nee, und deswegen war eine runde Geschichte. Ja, womit machen wir weiter?
Ich würde gerne direkt mit meinem Morgen starten. Der war nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich habe mich ja, wie gesagt, heute ein bisschen später hier im Office eingefunden, auch weil ich heute Morgen nur 1-2 Termine hatte, die ich aber alle von zu Hause machen konnte und dann, wie gesagt, lang geschlafen. Und dann habe ich mich gefreut, mal wieder NBA zu gucken. Heute Nacht die Warriors gegen die Oklahoma City Thunder, also den amtierenden NBA-Champion. Und Anfang Regular Season, wie gesagt, das ist jetzt alles nicht so saisonentscheidend, aber trotzdem habe ich mir mal gedacht, ey, okay, das ist mal so eine Standortbestimmung.
Ja.
Viele sagen, die Warriors sind auch in dieser Saison nicht so schlecht. Ergebnisse bis dato sind so, naja, 1-2 gute Spiele, 1-2 nicht so gute Spiele. Auf das Spiel habe ich mich richtig gefreut. Deswegen bin ich heute Morgen aufgestanden und habe es mir dann auch quasi komplett im Real Life anschauen wollen.
Aber so ein 40-Minuten-Ding oder dann wirklich, ja, das komplette Spiel?
Nee, diesmal sogar wirklich das komplette Spiel. Die 40 Minuten gucke ich mir eigentlich von jedem an. Das,
ja,
sind ja mal eine halbe Stunde, 40 Minuten. Aber auf das Spiel habe ich mich wirklich gefreut und wollte mir dann auch quasi mal die kompletten 2 Stunden angucken. Ich glaube, ich habe bis zur Halbzeit oder so durchgehalten. Da lagen wir dann mit 25 zurück und dann habe ich gesagt, gut, das muss ich mir jetzt nicht mehr geben.
Aber hat sich gelohnt, dann vorzuspulen? Oder?
Ja, ich habe also, nichts mehr verpasst. Ich, ja, glaube, am, okay, Ende verlieren wir das Ding mit 30 oder so. Ach, und das war wirklich ein. Ja, ich war tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich bin echt ein bisschen gebrochen, weil ich dachte, wir wären besser. Und man kann es auch nicht irgendwie auf Verletzungen schieben, sondern die waren eigentlich alle wieder da. Steph war die letzten Spiele raus, weil er krank war, aber auch der war wieder dabei. Das war einfach nicht gut, Mann. Das war einfach wirklich nicht gut.
Ja, ich wollte gerade fragen, ist irgendwas passiert? Weil ich glaube, der Saisonstart war ja echt gut, ja, oder? Also ich glaube, die ersten 3-4 Spiele habt ihr eigentlich ganz gut performt. Jetzt gucke ich gerade drauf, hier steht 6-6 mit den Warriors. Aktuell Platz 9. Ja, also jetzt muss langsam mal die Richtung gestimmt werden.
Nee, vor allem also 6 Heimsiege, 6 Auswärtsniederlagen. Aber es ist,
ach, krass.
Es ist nicht so einfach zu sagen, gut, zu Hause spielen sie gut und auswärts spielen sie schlecht, sondern du schlägst zu Hause auch schon echt gute Teams. Also wie gesagt, die Nuggets, die aktuell für mich schon auch der heiße Scheiß in der NBA sind, gegen die gewinnst du. Und dann verlierst du auswärts halt gegen Teams, die Bucks ohne Giannis, gegen Portland, wo du denkst, ja, komisch, Indiana ohne Halliburton, der ja noch verletzt ist wegen seiner Achillessehnenverletzung. Also verlierst einfach ganz komisch. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch auf dieses Spiel gefreut, weil gegen gute Teams waren wir auch in dieser Saison schon da. Also wenn es wirklich mal drauf ankam und du da auf der Gegenseite auch ein Team hattest, was wirklich gut zocken kann, dann waren das eigentlich immer geile, spektakuläre Spiele. Und da jetzt heute Nacht einmal so den Spiegel vorgehalten zu bekommen, von wegen, du bist echt noch ein richtig gutes Stück davon entfernt, das war tatsächlich ein bisschen frustrierend. Deswegen, also ich glaube, ich habe dann in eine halbe Stunde habe ich wirklich geguckt und dann merkst du ja schon so, okay, das läuft alles in eine andere Richtung, dann fängst du so an, immer so 5 Minuten mal vorzuskippen und dann wird der Vorsprung immer größer und größer und irgendwann sagst du, gut, das war's jetzt.
Ja, aber du sagst, die Nuggets sind gerade der heiße Scheiß, aber OKC steht ja bei 11-1.
Ja, also OKC ist ja sowieso der heiße Scheiß.
Ja, okay, ich wollte gerade sagen, die kannst du ja rein statistisch jetzt auf jeden Fall nicht wegdiskutieren. Ersten 12 Spiele sind gespielt, beziehungsweise zwischen 10 und 12 haben die meisten Teams, glaube ich. Führt was an den Thunder vorbei dieses Jahr? Gehen die Back-to-Back?
Das weiß ich nicht, ob die Back-to-Back gehen. Die Warriors sind auf jeden Fall aktuell weit davon entfernt, da groß was gegen auszurichten. Aber das ist jetzt noch zu früh. Über was wir kurz reden können, wenn wir bei der NBA sind, Nico Harrison. Ich weiß nicht, ob der Name dir noch etwas sagt.
Null.
Das war der Kollege, der sich bei den Dallas Mavericks dazu entschlossen hat, Luka Doncic nach Los Angeles zu schicken.
Ja.
Und, okay, sich dafür Anthony Davis zu holen. Also der General Manager, sowas wie halt der Sportvorstand, wenn wir es jetzt mal mit dem Fußball vergleichen wollen, ist Geschichte. Weil die Mavs auch historisch schlecht reingestartet sind. Ich glaube, stehen 3-8. Also ja, da läuft wirklich überhaupt nichts zusammen. Und den haben sie jetzt gefeuert.
Wahrscheinlich sehr zur Freude der Fans.
Die sind quasi natürlich auch mit dem Saisonstart, also der Mann hatte da sowieso keine Zukunft. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde den Zeitpunkt, wann du ihn jetzt feuerst, schon irgendwie auch ein bisschen unfair ihm gegenüber, weil man muss sagen, AD verletzt, Kyrie Irving verletzt, also die großen Namen, mit denen er quasi auch getradet hat, die spielen gerade nicht, weil sie verletzt sind. Was nichts daran ändert, dass der Trade großer Schmutz ist. Luka Doncic spielt eine unfassbare Saison schon wieder bei Los Angeles. Der sieht richtig gut aus, auch einfach, weil er 1-2 Kilo abgenommen hat. Also der ist im Revenge-Mode. Aber ja, das fand ich, oder die NBA-Bubble hat sich da natürlich drauf gestürzt, dass der jetzt quasi so ein bisschen die Konsequenzen für sein Handeln bekommen hat.
Na gut, also ich meine, ne, wenn du quasi ja die Franchise vor die Wand fährst, mit diesem Trade halt passiert
ist. In der normalen Arbeitswelt funktioniert es ja auch so. Wenn du so einen Fehler machst, dann wirst du gefeuert.
Ja, und vor allem, also es ist ja auch einfach offensichtlich gewesen. Also damals hat es ja schon jeder gesagt, gut, jetzt, dass das AD dann gerade noch verletzt ist, ist natürlich dann traurig für ihn, aber ist AD auch letzte Saison schon der Unterschiedsspieler gewesen. So, und bei den Lakers, das bekomme ich sogar mit, dass der gerade ganz gut spielt. Ich glaube, Donnerstag geht es gegen OKC zwischen den Lakers und Oklahoma. Da bin ich auch gespannt drauf. Das könnte so ein Ding sein. Vielleicht gucke ich mir dann da mal die Highlights an. Aber so eine 3-Minuten-Highlight-Zusammenfassung auf YouTube reicht mir da dann auch. Wild. Dann brennt die NBA-Bubble ja ein bisschen.
Ja, aber das war gestern eher so ein positives Brennen, dass sich alle quasi drauf ausgemacht haben, dass er jetzt endlich nicht weg ist. Bin ich mal gespannt, ob der auch mal wieder einen Job bekommt. Oder ob das jetzt halt so ein Once-in-a-Lifetime-Ding war. Weil es war ja quasi, der war davor. Nico Harrison war nie NBA-Profi, der war, glaube ich, mal, ich habe mir das nämlich jetzt auch durchgelesen, der war im Draft, wurde aber nicht gedraftet und hat dann quasi, also ist aber trotzdem Basketball-Profi gewesen, hat dann im Ausland gespielt und ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, aber die Mavericks waren auf jeden Fall seine erste GM-Position, wo er wirklich Entscheidungen treffen durfte bei einem NBA-Team. Und mit dem Track-Record, also auf Wikipedia steht, oder das ist, mein Gott, das ist einer der wahrscheinlich jetzt im Nachhinein schlechtesten Trades aller Zeiten.
Ja.
Also stell dir vor, Luca und die Lakers, das wird jetzt so ein Match in Heaven und die Mavs versinken vielleicht in der Bedeutungslosigkeit. Ich meine, das geht in der NBA schon schnell. Wie gesagt, wenn das schon mal aufklappt, mit diesen Zyklen, wenn du dran bist, dann musst du sie nutzen. Und die Mavericks waren vor 2,5 Jahren noch in den Finals.
Ja.
Und sind jetzt 3-8. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob der wirklich noch einen Job bekommt. Und wenn ja, also welches Team sich das traut, weil stell dir vor, der wird vorgestellt, der wird da ja sein Leben lang mit rumrennen jetzt.
Ja, absolut. Also die Fans werden ja instant auf die Barrikaden gehen.
Ja.
Wie lange ist das her, dass der im Draft war?
96.
Ja, okay. Ist schon ein Tag länger.
Fair.
Nun gut. Dann gehen wir doch mal von deiner großen Liebe rüber zu meiner zweiten großen Liebe und schauen auf die Formel 1, weil da sind wir am Wochenende gefahren und Brasilien hatte wieder viel Drama. Brasilien hatte, Ich will nicht sagen, genauso viel Drama wie letztes Jahr. Es hatte nicht ganz so viel Drama wie letztes Jahr, aber war auch wieder was dabei. Einmal kurz als Einordnung. Letztes Jahr hat Lando Norris quasi in Brasilien seinen Weltmeistertitel weggeworfen, weil er, glaube ich, von der Pole gestartet ist, zwei brachiale Fahrfehler gemacht hat. Max Verstappen damals von 19, glaube ich, auf 1 gefahren. Und es stand schon wieder drauf, dass es episch werden kann, weil ja. Verstappen startet aus der Box, haben ihm, glaube ich, einen neuen Motor gegeben. Und Lando Norris wieder auf 1, Brasilien immer Gefahr, dass es da regnen könnte. Stand dann schon wieder drauf, okay, vielleicht wird das richtig heiß jetzt am Wochenende. Es wurde heiß, aber es wurde nicht so heiß, weil Lando Norris scheinbar erwachsen geworden ist. Weil er gelernt hat, wie man mit Drucksituationen umgeht, weil er cool bleibt, weil er das vernünftige Auto unterm Arsch hat und weil er jetzt anfängt, Rennen zu Ende zu fahren. Max Verstappen macht einen riesen Race, startet aus der Box auf 19, fährt auf 3 vor. Zwischenzeitlich hatte er sogar mal kurz die Pole Position inne, aber mit den Strategien ist sich das dann nicht ausgegangen. Ja, aber ein dritter Platz hinter Antonelli und Lando Norris wird am Ende nicht reichen für den WM-Titel.
Nee, und für mich ist, also natürlich ist Verstappen auch irgendwie der Verlierer dieses Wochenendes, weil er hat keinen Boden gut gemacht, sondern er hat nochmal das Polster ist größer geworden.
Ja.
Aber Piastri ist für mich der ganz große Verlierer des Wochenendes.
Ja.
Also weil der, wie gesagt, über die gesamte Saison eigentlich durchgehend Pole Position, was diesen WM-Titel angeht. Viele haben gesagt, man, gut, wenn Norris dieses Jahr nicht gewinnt, dann wird das nichts mehr mit einem WM-Titel. Ja. Weil Piastri als der Junge, als Piastri ist der Jünger, aber er hat reifer gewirkt.
Ja.
Und jetzt hat sich irgendwie das Ding einmal gewandelt. Also jetzt ist Norris genau diese Ecke cleverer, diese Ecke cooler und wie du sagst, fährt seine Rennen zu Ende und Verstappen, mein Gott, ich glaube von 19 auf 3, das ist ein unfassbares ja. Rennen, aber er hätte halt nochmal so ein von 19 auf 1 Ding gebraucht, weil ja. die Chancen werden immer weniger und deswegen, ne, also komm, nächste Frage, ich habe dich letztes Mal schon gefragt, bleibst du immer noch dabei, dass Verstappen Weltmeister wird? Oder tendierst du jetzt langsam auch dahin zu sagen, gut, das geht sich einfach rechnerisch auch bald nicht mehr aus?
Ja, also das Ding ist, das letzte Mal, dass ich mich da festgelegt habe, ist das Gegenteil passiert, deswegen mache ich jetzt einfach den Wendehals. Nee, also es sind nur noch 3 Rennen inklusive eines Sprints übrig, beziehungsweise 3 Rennen plus ein Sprint. Und das reicht nicht.
Also Norris muss einmal ausfallen. Der muss einmal nicht ins Ziel kommen, dass so, es nochmal spannender
umgeht. Das reicht ja quasi noch nicht. Es sind 49 Punkte.
Muss eigentlich sogar fast zweimal ausfallen.
Ja, also er muss einmal auf jeden Fall ausfallen. Einmal darf er dann nicht in den Top 5 finishen.
Ja.
Es ist nahezu unmöglich, dass er das jetzt noch choked. Also Oscar Piastri hat es noch selbst in der Hand. Also, da sind es natürlich jetzt auch ein paar mehr Punkte geworden. Ich glaube, wir müssen jetzt so 16, 17 Punkte sein zwischen Piastri und Norris. Das ist schon noch
24.
Möglich. 24, ja okay, aber auch das, ne? Ja. Also du kannst ja pro Rennen, wenn du Erster bist und dein Kollege Zweiter, machst du 7 Punkte gut, 7 mal 3 sind 21, dann hast du noch einen Sprint. Das ist nicht so unmöglich, wie das Verstappen sich das Ding noch holt. Ja, da hat ihn das Wochenende ein bisschen das Genick gebrochen. Das muss man dann leider sagen. Also er ist da auch dann noch lange Antonelli hinterhergefahren und hat ihn dann nicht mehr bekommen.
Ja.
Und da muss man dann halt auch sagen, gut, dann sind es GGs. Dann hat es Norris einfach sauber zu Ende gefahren, hat das sauber zu Ende gebracht. Klar, der Job muss jetzt noch gefinisht werden, aber ja, also jetzt hat er alles in der Hand und Stand heute, 12. November, muss man sich dann doch damit anfreunden, dass Lando Norris wahrscheinlich den Weltmeistertitel nach Hause holt.
Oh, kann ich mich auch. Also kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Ja, schon. Ist mal ein neuer, ist auch ein neues Auto. Du hast gesagt, 3 Rennen sind es doch, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi.
Ja.
Da muss schon viel, also er muss Minimum einmal. Ich leg mich fest, wenn der dreimal ins Ziel kommt, wird er Weltmeister.
Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also da ist ja auch, weil wenn ein Norris ins Ziel kommt,
dann wird er ja auch nicht 14. oder
genau,
so.
Sondern genau, dann kommt er in den Top 10 rein so, und dann sieht es schon sehr danach aus und dann kann man den Hut nur davor ziehen. Aber war ein spannendes Rennwochenende, also hat richtig viel Spaß gemacht, war echt eine ganze Menge drin.
Ich habe natürlich wieder gar nichts geguckt, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Ich konnte auch nicht, weil ich Sendung hatte.
Ja.
Aber das war auch nochmal letztens beim Karneval. Wir saßen morgen zusammen und habt ihr über Formel 1 geredet. Ich dachte so, hey, ich wollte doch gucken, warum habe ich eigentlich nicht geguckt? Und dann habe ich gemerkt, so, ich konnte nicht. Ja. Ich hatte quasi eine gute Ausrede.
Ja, fair. Ja, und mein Gott, ist ja auch okay, ne? Also jetzt in Zukunft wirst du wahrscheinlich wieder die Ausrede haben. Ja, gut, ist ja eh durch.
Ja, gut, so, nee, Las Vegas ist um 5 Uhr, das ist schon mal das meine Ausrede.
Ja,
so wichtig stimmt. Ist es mir dann auch nicht.
5 Uhr morgens, fairerweise. Also da muss man dann schon sagen, da musst du dann dir auf jeden Fall vornehmen, dafür aufzustehen, wenn du darauf Bock hast. Katar 17 Uhr ist jetzt aber auch nicht der Spannendste. Und Abu Dhabi dann um 14 Uhr. Das Saisonfinale kann man sich dann schon nochmal geben.
Ja.
Vor allem, wenn es da noch irgendwie die theoretische Chance gibt, dass zwei oder drei Leute dann halt Weltmeister werden können. Nee, aber gibt auf jeden Fall schon wieder eine Menge Potenzial für Drive to Survive. Das kann auf jeden Fall wieder ganz gut werden nächstes Jahr. Gut, dann springen wir doch mal rüber zum großen Bruder. Wir wollen auf den Fußball schauen und da müssen wir anfangen, weil es ist Länderspielpause und es wurde nominiert. Julian Nagelsmann ist mal ein bisschen freigedreht, würde ich sagen. Also jetzt im November nutzt er nochmal die Zeit, um alles auszuprobieren, was irgendwie jemals in Berührung mit der Nationalmannschaft kam. Leroy Sané ist zurück, Said El Mala ist nominiert, ein Angelo Stiller nicht. Erklärbar?
Nö.
So schnell können wir es machen, weil also ja. Goretzka kommt mit und Angelo Stiller nicht. Also finde ich leistungstechnisch schwierig.
Ich finde auch vor allem die Erklärungen schwierig, die er jetzt im Nachhinein gebracht hat. Also nochmal vorneweg, mir ist das Thema tatsächlich, Surprise, gar nicht mal so wichtig wie jetzt allen anderen. Für mich natürlich ist es, ich glaube, die vorletzte Nominierungsphase vor der WM.
Ja.
Und trotzdem sage ich, meine WM ist noch 6 Monate hin, da kann sich noch so viel verändern, kann auch so viel passieren. Spieler können sich verletzen, Spieler können besser werden, Spieler können schlechter werden. Deswegen mache ich nicht so einen riesen Tamtam drum. Trotzdem, also ist für mich unverständlich, wie man Stiller nicht mitnehmen kann. Und vor allem die Erklärung, die Nagelsmann bringt, die, also jetzt nicht auf den Wortlaut so ist, aber also geschweige, durch die Blume sagte er ja quasi, letzte Nominierungsphase war er schlechter und ich habe ihn mitgenommen.
Mhm.
Diese Nominierungsphase war eigentlich besser, aber ich nehme ihn jetzt nicht mit. Auch weil ich Spieler, die letztes Mal besser waren, da halt eben zu Hause gelassen habe und deswegen jetzt so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit mache, wo ich mir sage, mein Gott, du bist Nationaltrainer, du musst nichts mit ausgleichender Gerechtigkeit mir erzählen. Und das zweite Argument, was Nagelsmann hier halt bringt, ist, letztes Mal hat er, glaube ich, 5 Sechser mitgenommen, diesmal nimmt er nur 4 Sechser mit und nimmt dadurch eben einen Offensivspieler mehr mit.
Ja.
Da sage ich, okay, dann ist es halt so, wenn du sagst, du hast dich offensiv noch nicht so festgelegt und möchtest da einfach noch den einen oder anderen mehr ausprobieren, go for it.
Ja.
Und trotzdem, finde ich, kannst du Stiller nach, weil ich finde, Stiller hat wirklich gute Wochen gespielt. Also für mich ist Stiller gerade einer der Top 4 Sechser, die wir in Deutschland haben. Aber ja.
Ja, und keine Ahnung, du hättest ihn ja auch zumindest mal nachnominieren können, als Nadim Amiri ausgefallen ist. Und natürlich ist es nicht 1 zu 1. Aber es ist nicht
derselbe Spielertyp.
Deswegen. Ja, es ist auch nicht 1 zu 1 dieselbe Position. So, Nadim Amiri ein Schnuff offensiver, aber also da wäre halt zumindest mal der Platz gewesen. Ja.
Aber das finde ich sogar gut, dass es da nicht macht, weil das wären dann so Almosen. Ich finde nachnominiert nichts gegen Uwe Draugo, der jetzt nachnominiert ist, aber dieses Jahr, ich nehme dich eigentlich nicht mit, Amiri verletzt sich und ja, dann komm doch jetzt einfach mit, so finde ich, also.
Boah, weiß ich gar nicht, ob ich das so sehen würde, also aus Spielerperspektive,
natürlich. Ich sag dir sogar aus VfB-Perspektive bin ich voll froh, dass er nicht nominiert ist.
Ja,
er soll erstmal jetzt wirklich mal 1,5 Wochen da Piano machen, Pause machen, die spielen eh einen unfassbaren Rhythmus.
Ja.
Quasi mit englischer Woche auf englische Woche. Aber ja. Und nochmal, ich finde auch, also dieses Argument zu sagen, oh, er wird jetzt im November nicht mitgenommen, der WM-Zug ist abgefahren, ist
ja, das
großer Quatsch.
Also das ist wirklich Quatsch. Auf der anderen Seite sage ich schon, es ist eine extrem wichtige Länderspielpause jetzt für die Spieler, weil, wie du gesagt hast, es gibt halt nur noch 2 Chancen, sich zu beweisen.
Ja, aber was ist wichtiger, sich jetzt in den 2 Spielen zu beweisen oder dann die nächsten 4 Monate gute Leistungen auf Vereinsebene zu zeigen?
Ehrliche Antwort, ich sag sogar 50-50.
Boah, gehe ich gegen.
Weil es ist verdammt wichtig, wie du dich auch in dieser Mannschaft präsentierst und zeigst.
Ja, 100%.
Das ist ja auch der hauptausschlaggebende Grund, warum Leroy Sané jetzt nochmal mitkommt, weil Nagelsmann dann auch sagt, er weiß, worauf es ankommt und das muss er jetzt liefern. So, jetzt muss er wirklich Crash-Out gehen bei der Nationalmannschaft, um sich zu zerreißen, um da auch zu zeigen, ey, trotz des Wechsels zu Galatasaray bin ich hier noch in der Lage, mich auch für die Nationalmannschaft aufzuopfern. Gerade dann auch bei so ein paar jüngeren Nominierungen, ich gucke da in Richtung von Said El Mala, da muss Nagelsmann halt erstmal kennenlernen, okay, wie ist der überhaupt im Team? So, ja. Und deswegen ist es genauso wichtig, wie ein El Mala da im Training unterwegs ist, wie wenn er gegen Hoffenheim sein nächstes Joker-Tor schießt.
Ja, und trotzdem bleibe ich dabei, dass so ein Spieler wie Stiller, für den es nicht das erste Mal war, der jetzt aber auch noch nicht seit 4, 5 Jahren im Kreis der Nationalmannschaft rumhängt, für den ist es viel wichtiger, jetzt 4, 5 Monate oder dann eben in der zweiten Saisonphase weiterhin konstant gute Leistungen zu zeigen, ja, im Verein. Schon. Und dann wird ein Julian Nagelsmann nicht drumherum kommen, ihn mitzunehmen. Und das ist für mich bei den ganzen anderen Wackelkandidaten, kannst ja selbe Position, Felix Netscher. So, das ist ja gerade sein Gegenspieler, wenn man so will. Ich glaube, da wird sich dann eher drum entscheiden, wer spielt die bessere Saison. Und nicht, wer spielt jetzt gegen, nichts gegen Luxemburg und eigentlich auch nichts gegen die Slowakei. Aber sorry, das sind keine Gradmesser. So, das sind Bundesligaspiele, Stuttgart gegen Dortmund oder irgendwie internationale Spiele, und dann werden ja Champions League Halbfinals oder Viertelfinals oder auch Europa League K.O.-Runden gespielt. Das sind Gradmesser. Und auch als Bundestrainer gucke ich genau auf die Spieler und möchte, dass meine Spieler da performen. Und dann ist es mir auch nicht so wichtig, was jetzt hier mein Spieler XY gegen Luxemburg macht.
Ja, es gehört ja mehr dazu als nur diese beiden Spiele, die dann gespielt werden. Also es ist ja ein ganzes Drumherum, wie du dich im Training zeigst, wie du dich aber auch in die Mannschaft integrierst. Und deswegen, ich glaube, das ist schon nicht zu unterschätzen. Aber ja, diese Länderspielpause wird jetzt bei einem Angelo Stiller nicht darüber entscheiden, fährt er zur WM oder fährt er nicht zur WM. Ja. So, und bis dahin kann auch noch eine Menge passieren. Ne? Also es sind noch 7 Monate bis Turnieranpfiff. Jamal Musiala kommt wieder. So, das wird den Kader natürlich auch noch mal ein bisschen durchruckeln. Mir geht's echt auf den Sack, dass jetzt dann auch schon wieder gefordert wird, ja, Lennart Kahl, warum nimmt dann Lennart Kahl nicht mit? lass mal einmal kurz über die Jungen reden, so, weil also ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt. Was hältst du von der Elmala-Nominierung?
Super, aber das sollte niemanden überraschen, nach den letzten Wochen von mir hier im Podcast.
Ja, fair. Ich sag halt, also ich verstehe es, warum er ihn mitnimmt. Mir geht's trotzdem zu schnell. Also ich würde gern in einer Welt leben, wo es okay ist, dass Nagelsmann ihn nicht nominiert, weil er dann halt auch erstmal diese Schritte machen kann bei der U21, weil er die Schritte machen kann beim FC. So, er ist ja nicht mal Stammspieler beim FC. Er ist ja nicht mal Woche für Woche gesetzt beim ersten FC Köln. So, und der wird gerade in den Himmel gelobt und du merkst ihm an, ich finde schon, seine Leistung ist eher schwächer geworden in den letzten Wochen, seitdem das Riesenaugenmerk da drauf liegt. So, und klar, da waren auch Spiele gegen Bayern und Dortmund dabei, aber halt auch nicht nur. So, der ist auch in den vermeintlich einfacheren Spielen unscheinbarer geworden. Und jetzt wird er Nationalspieler, dann gucken da noch ein paar mehr Leute drauf. So, das, es geht halt einfach alles verdammt schnell für einen echt jungen Kerl, den vor 4 Monaten noch keine Sau kannte.
Ja, also nochmal, ich verstehe das Argument zu sagen, man muss den langsam ranführen. Ich meine, ich gucke jetzt gerade, so viele FC-Spiele gucke ich nicht. Gegen Hamburg hat er auf jeden Fall ein Tor geschossen. Gegen Gladbach, keine Ahnung, war, glaube ich, ganz Köln nicht so gut. Also für mich ist die Nominierung schon gerechtfertigt. Und gerade auf so einer offensiven, kreativen Position, sage ich jetzt mal, ohne einen Musiala, der gerade einfach noch nicht dabei ist, also haben wir in Deutschland jetzt auch nicht so viele, dass ich sage, gut, man kann den getrost links liegen lassen.
Oh, jein. Also ich finde schon, gerade auf dieser Elmala-Position von der linken Seite hast du da zumindest mal ein paar Alternativen, die sich dann halt auch schon über Zeiten bewiesen haben. Ne? Und mein Gott, im Zweifel wird sich's dann zwischen ihm und Sané entscheiden, so wer dann da mitkommt.
Ja, ich auch. Und dann ist doch fair, wenn beide dabei sind, dann ist doch fair.
Ja, finde ich auch. Also es geht aber halt einfach nur von mir aus um die Entwicklung des Spielers. Also, dass da
aber
halt
der Spieler wird ja nicht schlechter, bloß weil er plötzlich in der Nationalmannschaft spielt.
Weiß ich nicht. Ach, nein, ey, schau dir mal die öffentliche Wahrnehmung und den Druck an, was das auch mit einem Spieler machen kann. Also es gab schon viele frühe junge Transfers, viele Spieler, die auf dem
früh... Ja, aber er ist kein Dieter Arp, der jetzt plötzlich zu den Bayern wechselt. Er ist jemand, der jetzt mitkommt und zweimal Nationalmannschaft gegen Luxemburg und Slowakei
spielen darf. Das schmier ich dir aufs Butterbrot, sollte er nächsten Sommer zu den Bayern wechseln.
Ja, das ist doch dann was anderes. Ich sage ja jetzt, also jetzt in der aktuellen Phase ist er ein sehr, sehr guter Spieler beim FC, ein junges Talent, offensive Position, wo wir gerade 1-2 Verletzungen haben. Deswegen finde ich es legitim, den mitzunehmen.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir ihn nicht mitnehmen müssen. Ich verstehe aber auch, warum man ihn jetzt... Ja,
wir müssen ihn nicht mitnehmen, aber es ist einfach ein... Ist doch, man könnte sich theoretisch ein Luxusproblem aufmachen. Wenn der gut ist und eine gute Rücksaison spielt, auch da wieder selbe Thema. Ja, es ist wichtig, dass er sich in die Nationalmannschaft integriert. Es ist viel wichtiger, dass er eine gute Rücksaison spielt.
Und da gehe ich jetzt sogar dagegen. Ich sage sogar, für einen Elmala ist diese Länderspielpause wichtiger als seine Leistung beim FC.
Ach, niemals, Bengt. Du, also... Ich finde, diese zwei Spiele, natürlich, ich verstehe diesen ganzen Teamgedanken und so, aber am Ende wirst du doch immer, also Fußball-Deutschland ist es doch scheißegal, wie der irgendwann im November gegen Luxemburg gespielt hat. Wenn der jetzt eine schlechte Rücksaison spielt, wird niemand mehr über Salt in Mala sprechen.
Naja, und Julian Nagelsmann, ihm sollte zumindest auch egal sein, was Fußball-Deutschland zu sagen hat.
So, ja, aber auch einem Julian Nagelsmann, nochmal, der Spieler wird nicht an einer Leistung, also was ist das denn für ein Standard? Du kannst doch die Nationalmannschaft nicht an Spielen gegen Luxemburg und der Slowakei bemessen.
Ja, aber es geht ja jetzt, also wie gesagt, es geht mir da um viel mehr. So, weil jetzt lernst du überhaupt erstmal den Elmala kennen. Jetzt siehst du dann, überhaupt erstmal...
Aber Said Elmala wird doch kein Sprachrohr in der Nationalmannschaft sein. Der wird ein Bankspieler bei der WM werden, wenn er mitkommt. Dann aber nochmal natürlich.
Ja, und trotzdem musst du dann, also gerade dann musst du doch wissen, wie macht er sich im Team? Welche Rolle können wir ihm geben?
Ja, aber die können wir uns auf jeden Fall. Ja, aber der wird doch nicht irgendwie, der, das ist ja dann keiner, der, das glaube ich nicht, dass wir uns da überhaupt über Rollen unterhalten müssen. Jemanden, der die Mannschaft runterzieht von diesen Spielern, Nummer, sage ich jetzt mal, 20 bis 23, die halt hinten da sind, den Kader aufzufüllen und dann vielleicht diesen einen goldenen Moment zu haben. Und das traue ich einem Elmaler zu, so einen goldenen Moment zu haben.
Ja, absolut, absolut. Also ich sage aber halt einfach, es ist verdammt wichtig, wie er sich jetzt im Training zeigt. Es ist verdammt wichtig, wie er sich jetzt in die Truppe integriert. So, und natürlich gönne ich es ihm auch. So, er ist ja ein versierter, junger Kerl, technisch versierter Spieler und es macht Spaß, ihm zuzugucken. So, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ja, und ich freue mich auch schon anzustimmen. Said Elmaler, Elmaler.
Kann man gut singen, ne?
Said Elmaler. Ja, das ist so. Nun gut, aber schaffen wir es? 6 Punkte gegen die Slowakei und Luxemburg eingeplant?
Sehr sicher.
Der Meinung bin ich auch. Freitag fahre ich hin, Montag muss ich mal schauen, ob ich da in welcher Form auch immer am Start sein kann. Aber erstmal ist Luxemburg dran. Ja, da freue ich mich auch drauf, wird eine gute Zeit. Gut, dann gucken wir mal einmal rüber in Richtung Bundesliga. Ich muss mich gerade mal immer wieder schlau machen, was da am Wochenende überhaupt gewesen ist. Ein 6:0 von Leverkusen gegen Heidenheim und schwächelnde Bayern. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass die Bayern vielleicht doch nicht so gut sind, wie sie gemacht wurden?
Ja, sie sind menschlich, finde ich. Aber mein Gott, es klingt wieder nach einem Dummen, es überrascht mich 0,0, wenn du quasi wahrscheinlich eines deiner besten Saisonspiele machst, wird wahrscheinlich auch nicht so viel Besseres kommen als das 2-1 gegen Paris.
Ja, und vor allem sauanstrengendes.
Ja, ich wollte gerade sagen, 90 Minuten quasi durchpressen, davon 45 Minuten mit einem Mann weniger, dass du dann auf dem Samstag 15:30 dich in Berlin und nochmal Union Berlin, finde ich, auswärts weiterhin extrem eklig zu bespielen, dass du dich dann da schwer tust. Ey, so what, das sollte niemanden überraschen.
Ja, sage ich auch. Also mehr als normal, dass man dann auch mal Sonnenspiel nicht dominiert. So, natürlich, Union ist, generell die alte Försterei ist eine Festung und es ist unfassbar ekelhaft, da auswärts zu spielen und am Ende steht ja trotzdem, dass die Bayern auch in so einem Spiel immer noch was im Tank haben, um natürlich, in der 90. dann noch einen Ausgleich zu erzielen.
Oder sie hätten das Spiel, am Ende gewinnen sie das noch 3-2, weil irgendwie Kane am Ende noch einen reinmummelt, aber ist doch. Also auch ich fange jetzt auch nicht an, die Liga irgendwie wieder spannend zu machen. Dann guck mal in Richtung der Konkurrenz, Leipzig verliert, der BVB hagelt sich in der Nachspielzeit da auch noch den Ausgleich gegen Hamburg rein. Deswegen, also die Konkurrenz ist einfach nicht gut genug, die Bayern sind immer noch viel zu gut und haben jetzt halt einmal unentschieden gespielt. So.
Ja, absolut. Also da mache ich auch absolut gar nichts dran fest und man muss da ja auch einfach sagen, es ist vollkommen normal, dass man irgendwann dann auch mal ein Spiel hat, was man unentschieden spielt, nachdem man bislang alles zerborsten hat und braucht jetzt auch keiner ankommen und sagen, jo, Union Berlin auf einem Niveau von Paris Saint-Germain oder was auch immer. So, das war halt einfach ein gänzlich anderes Spiel. Ja, aber trotzdem Chapeau, dass sie da dann spät noch den Ausgleich erzielen können. Ich will noch mal in eine andere Richtung gucken. Eugen Polanski, ich habe ihn schon so ein bisschen abgesägt, aber jetzt allmählich verdichten sich dann ja doch die Zeichen, dass er auch die Dauerlösung in Gladbach werden kann. Dranbleiben kann sich lohnen.
Ja, also vor allem auch geduldig sein kann sich lohnen, weil gut, wir haben ihn auch zu einem Zeitpunkt, oder du hast ihn zu einem Zeitpunkt abgesägt, wo sie auch wirklich einfach nicht gut waren.
Ja.
Aber ich meine, jetzt Pokal gewonnen gegen Karlsruhe, auswärts 4-0 gegen St. Pauli. Das wichtige Derby 3-1 gegen Köln. So, herzlich willkommen in der Bundesliga. Der wird jetzt erstmal nicht gefeuert, die nächsten Spiele.
Ja, vor allem, stell dir halt mal vor, wie es dann auch andersrum hätte laufen können. So, da wäre Gladbach ja die Lachnummer der Liga geworden.
Natürlich.
Wenn du es dann halt wirklich geschafft hättest, Derby zu verlieren, in der Bundesliga dann noch von St. Pauli auf die Schnauze zu bekommen und im Pokal zu fliegen. Aber diese drei Chancen hat der Polanski halt genutzt, um sich da dann auch zu etablieren und jetzt tatsächlich auch was mit der Mannschaft zu machen, was ich vorher auch einfach noch nicht gesehen habe. Also da war plötzlich eine Energie auf dem Platz. Und gerade in diesem Spiel gegen Köln, von den Kölnern habe ich es ein bisschen vermisst, dieses wirklich alles zu 100% geben und sich in jeden Zweikampf reinschmeißen. Gladbach hat sich echt aufgeopfert in diesem Spiel und da muss ich meinen Hut vorziehen, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass ein Polanski das überhaupt drin hat, das bei Gladbach rauszulösen.
Weißt du das? Du kannst das doch gar nicht gesehen haben, das Spiel. Wir waren Samstagabend zusammen weg.
Samstag 18:30 Uhr. Ja, ihr habt Volleyball geguckt. Und ja. Ich habe parallel auf dem Handy.
Ah, okay,
ihr wart ja Samstagabend, habt da Volleyball-Bundesliga geguckt und da habe ich mir nebenher auf dem Handy Gladbach gegen Köln angeguckt. Okay. Ich musste mich gerade selbst kurz fragen, warte,
stimmt das? Hä? Das? Irgendwie? Aber ja, gut.
Ja, das kommt hin. Ja, aber mein Gott, also so schnell kann es halt gehen. Ne? Vorher standest du, also vor anderthalb Wochen standest du mit 3 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und plötzlich bist du 12. und 5 Punkte von einem einstelligen Tabellenplatz weg.
Ja, gut. Dann, ich gucke einmal über die Bundesliga drüber, aber ansonsten müssen wir nichts mehr machen. VfB Stuttgart ist weiterhin der schlechteste Tabellenvierter aller Zeiten, aber gewinnt immer noch Spiele. Ich liebe alles daran.
Bleibst du dabei? Also Spiel gegen Augsburg zum Beispiel habe ich absolut gar nicht gesehen.
Ich auch nicht, weil ich Sendung hatte, aber guck dir die Ergebnisse an. Gewinnst auch das einfach wieder irgendwie dreckig 3-2 zu Hause. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und irgendwann, also irgendwann ist es dann auch kein Glück mehr. Wenn eine Mannschaft mal für mal es schafft, solche Spiele zu ziehen, dann gebührt das auch Respekt. Und ich sage das natürlich immer wieder mit so einem schnippischen Grinsen, der schlechteste Tabellenvierte oder Tabellendritte aller Zeiten. Aber am Ende ist mir das scheißegal, sag ich dir auch. Du bist Tabellenvierter und solange du die Spiele gewinnst. Und ja, viele sagen jetzt ja, die ganz, ganz großen Lose sind nicht dabei gewesen. Und gegen Leipzig hast du verloren. Die Bayern kommen jetzt und jetzt geht es erstmal auswärts nach Dortmund.
Ja.
Aber who cares? Ganz ehrlich, wenn wir die in Anführungszeichen kleinen Teams schlagen, damit bin ich vollkommen fein. Und wenn du dann irgendwann mal vielleicht auch einen Trumpf gegen die Bayern und gegen Dortmund machst, oder gegen die Bayern dieses Jahr einen Stich zu machen, wird schwer.
Ja.
Dann ist das eine gute Saison für mich. Mehr will ich doch gar nicht.
Ja, und dann kannst du dich am Ende auch über das internationale Geschäft unterhalten.
Ja.
Also, wenn du eben genau deine Hausaufgaben gegen den FC Augsburg und gegen Mainz machst, in welcher Form auch immer, dann reicht das am Ende, um sich hier oben zu etablieren. Und das macht der VfB aktuell. Aber also wenn sie jetzt nach der Länderspielpause wieder in Dortmund spielen, das klingt doch für dich endlich mal wieder realisierbar, oder?
Ich habe mein Stadionprogramm nach dieser Länderspielpause ist. Also ich war, glaube ich, noch nie so häufig im Stadion. Es ist wirklich nicht gelogen. Ich bin 22. auswärts in Dortmund, 27. auswärts in Deventer, Euroleague,
ist also das Holland. Belgien?
Holland.
Okay. Ja.
Dann am 30. mit dem VfB auswärts in Hamburg, weil wir da schon eben,
krass,
also auch schon jetzt im Vorhinein früh Tickets gehabt haben. Und dann ist rein theoretisch
Pokal in Bochum.
Dritter Pokal in Bochum. Das wären 4 VfB-Auswärtsspiele hintereinander, die alle aber irgendwie machbar sind. Muss ich mal gucken, ob ich alle 4 mitnehme oder ob ich dann das Bochum-Spiel sein lasse. Wobei Bochum ist es von hier wie 1,5 Stunden, also eigentlich dumm, das sein zu lassen. Ne?
Ja, absolut. Vor allem, wenn du Niederlande und Hamburg dann auch mitmachst, dann ist Bochum ja quasi geschenkt. Ist aber auch scheiße für den VfB, ne? Also,
4-mal auswärts jetzt hintereinander, ist schon tough, ja.
So 2 Auswärtsspiele in Folge in der Liga sind ja schon ungewöhnlich und wenn dann halt ein internationales Auswärtsspiel und ein Pokal-Auswärtsspiel
reinkommt, aber du beschwerst dich ja nochmal. Ich bin der Letzte, der sich anfängt zu beschweren, wenn du international spielst.
Ja, safe.
Pokal beschwerst du dich auch nicht, man. Dafür spielst du. Genau für solche Wochen spielst du.
Ja, genau das ist es. Und ich meine, Borussia Dortmund, die hatten es auch extrem schwer jetzt, glaube ich, die letzten Wochen mit Heimspielen.
Ich musste sogar, das ist auch nochmal, ich habe von Leon Vosswinkel, also kennt man, glaube ich, hier frühere Eintracht-Spieler, auch bei der GBT immer mal wieder quasi als Zuschauer dabei gewesen, der hat mich eingeladen am 25. November, also an dem Dienstag, zwischen dem Samstag und dem Donnerstag, noch nach Dortmund Champions League gucken zu kommen. Und ich musste ihm absagen, weil ich sage, Leon, ich bin die nächsten 10 Tage 4-mal im Stadion, 5-mal, ich schaff das nicht.
Ja, fair. Aber wäre ja auch geil gewesen. Was ist das für ein Spiel in Dortmund dann gegen Villarreal?
Ja, gegen Villarreal.
Ja, okay. Ja, mein Gott, auch nicht so ein verkehrtes Spiel. Und international macht Dortmund ja meistens zumindest eine ganz gute Figur.
Aber das wäre zu viel, das wäre dann wirklich einer zu viel gewesen.
Ja, verstehe ich. Na gut, aber dann klingt das ja erstmal aufregend. Dann mache ich die nächsten beiden Wochen die Stadien unsicher und du bist die Tage danach dran. Jetzt gucken wir mal drauf, aber ich glaube, Fußball können wir dann auch tatsächlich schon wieder zumachen und schauen mal zum etwas kleineren Bruder rüber über den Teich Berlin Game ist schon, Berlin Game war jetzt am Wochenende, ja, und es war ein krasses Spiel,
also fucking Banger, den sie sich da geholt haben,
ja.
Also genau, die Colts ja quasi mit Björn Werner connected, das erste Mal in Berlin gewesen, gegen die Atlanta Falcons gespielt. Verlängerung gewonnen, also spielerisch war es genau das, was sich, glaube ich, die Macher gewünscht haben, aber ich fand auch vom Ganzen drumherum her, ich will jetzt nicht sagen, dass die München-Games und Frankfurt-Games an Charme verloren haben, aber ich fand das jetzt in Berlin schon nochmal, keine Ahnung, ob es einfach medial besser und größer aufbereitet worden ist oder ob das Spiel dann einfach geliefert hat oder ob die ganzen Leute drumherum besser und andere waren. Für mich war das Berlin-Game dieses Jahr schon irgendwie nochmal, also hat sich bei mir mehr im Vordergrund
gespielt. Ja, es hat sich mal wieder nach irgendwas mit Strahlkraft angefühlt. Ja. Also ich finde auch so die Frankfurt und Munich Games, die sind ja nicht normal geworden, aber keine Ahnung. Ja, also
schon
gerade
ein bisschen.
Vor allem letztes Jahr, da war ja, boah, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die Panthers da gespielt haben, aber das war ja das komplette Arschspiel, was da
irgendwie war. Sogar gegen die Saints. Also wirklich so.
Ja, und spielerisch hat es dann auch gar nichts hergegeben, irgendwie 2 Touchdowns im gesamten Spiel und generell eher mal weniger. Ja, aber da hat Berlin jetzt einfach schon wieder ein bisschen was hergemacht. Also war dann auch ganz cool, das im Olympiastadion zu sehen. Das haben die Amis dann, glaube ich, auch ein bisschen zelebriert, so, weil der Schuss durch das Tor wurde schon häufig genutzt. Also, wo du dann gesehen hast, da ist jetzt gerade hier auch der, die Pfosten sind da aufgestellt und du siehst es halt, wie heißt die Kurve nochmal, Mann? Du hörst es doch immer beim DFB-Pokal, die kriegen die geschlossene Kurve.
Die Ostkurve und dann die Marathontor-Kurve.
Das Marathontor, so. Das Marathontor hat mir gefehlt. Ja, genau, durchs Marathontor durchgeschossen. Hat auch schon einfach was hergemacht. Also es war schon ganz cool, dass die NFL dann auch mal wieder eine Strahlkraft hatte. Aber ich muss sagen, langsam geht mir Country Roads auf den Sack.
Sagst du, ja, aber das wirst du nicht mehr wegkriegen. Ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht mehr, wir können sagen, wir waren dabei, als es gegründet worden ist.
Ja.
Wir haben Country Roads quasi groß gemacht, damals in München, als Tom Brady noch gegen die Seattle Seahawks. Das ist auch wirklich, wir haben auch ein geiles Spiel damals.
Ja, komplett. Ja,
das erste NFL Munich Game und dann ist er einfach Tom Brady gegen meine Seattle Seahawks damals noch.
Ja, und dann auch noch ein Trickplay und Gronkowski versucht, den Ball auf Tom Brady zu werfen. Das erlebst du ja im Normalfall nicht.
Nee, das erlebst du auch nicht mehr. Nee, die werfen beide keine Bälle mehr.
Das ist so. Aber muss dann schon sagen, da merkt man dann schon, okay, gut, das funktioniert einmal in Deutschland, dann spammen wir das jetzt durch. So, und die Amis wundern sich, glaube ich, jedes Mal, was wir mit South Carolina und mit Mountain Mama in Alabama zu tun haben oder was auch immer. Grundsätzlich war es schon gelungen, das muss man schon sagen.
Ja, was ich ein bisschen... Also nicht alarmierend fand, aber auch irgendwie logisch. Also man konnte ja bis, glaube ich, paar Minuten vor Anpfiff schon sich auch noch Tickets kaufen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass das Ding, wie jetzt bei den anderen Munich oder Frankfurt Games im Vorhinein ewig ausverkauft war.
No.
Aber als ich mir dann, also die Ticketpreise dafür sind ja wirklich, ich glaube, schlechteste Kategorie. Davon gibt es aber auch irgendwie nur so 1000 Plätze im ganzen Stadion, zahlst du einen Huni. Und ab dann geht es ja quasi 195, 200, 260, also richtig viel Geld einfach. Also einfach amerikanische Verhältnisse natürlich, weil da drüben über dem Teich muss er auch so viel zahlen. Das fand ich, da finde ich, muss die NFL aufpassen, dass sie nicht, also dass sie es nicht für selbstverständlich nimmt, weil irgendwann, wie du gesagt hast, verliert dieses Spiel diesen besonderen Charme und dann ist es einfach nur ein Saisonspiel der NFL, was geil ist. Aber da ist dann niemand bereit, 250 Euro dafür zu zahlen. Bestes Beispiel ist, und ja, da ist jetzt das erste Mal, die NBA kommt ja nach Berlin. Mit dem Burlingame, okayes Spiel, Orlando Magic natürlich mit Franz und Mo Wagner, mit Tristan da Silva gegen die Grizzlies, also es ist jetzt kein A-Plus-Spiel und du kriegst die Ticketspreise an, 300 Euro für so einen Oberrang, also wirklich nicht mal irgendwie am Spielfeld, sondern zahlst 340 Euro für Oberrang, das ist, mein Gott, für 340 Euro kann ich mir 2 Dauerkarten beim VfB Stuttgart kaufen, weißt du, wie ich meine?
Ja, ist so, also ich finde das immer ein bisschen, also es ist einfach schwierig gegenzurechnen, weil natürlich musst du es dann theoretisch damit vergleichen, gut, okay, was müsstest du als Privatperson sonst zahlen, um ein NBA-Spiel zu sehen? Also, um halt rüber zu fliegen, da dann Hotels zu nehmen und all sowas, ist dann aber auch eine komplett andere Experience. Es ist ja was anderes, ob du in Memphis zu diesem Spiel gehst oder ob du halt nach Berlin fliegst, so, wo du dann sowieso zweimal im Jahr unterwegs bist. So, das ist schon, es ist einfach was anderes, wo du dann auch diese Preise einfach nicht mit rechtfertigen kannst. Wir erleben es ja gerade bei der Weltmeisterschaft, also bei der Fußball-WM, Woche für Woche der Aufschrei irgendwie immer ein bisschen größer wird. Jetzt ist diese Woche, glaube ich, rausgekommen, Parkplätze kosten bis zu 200 Dollar. So kannst du jetzt schon einen Halbfinal-Parkplatz kaufen für 175 Dollar. Ja, vielen Dank dafür. Und ich glaube schon, dass die Amis sich damit Sachen kaputt machen können. Weil ich glaube, das trägt der Europäer nicht auf Dauer. Zumindest nicht der Deutsche.
Und du siehst ja auch, in Amerika sind die Hallen nicht, also oder gerade mal, und in Amerika ist ja dann sehr, sehr, also das Preissystem passt sich einfach an die Nachfrage an. Weil du kommst in Amerika, es ist ungelogen, du kommst für 2 Dollar in ein NBA-Spiel rein. Wenn das wirklich Hitz und Kunst ist, der da gegeneinander spielt, dann kommst du da für 2 Dollar hin. Dann zahlst du einfach nur die Steuern quasi, die Ticket-Fees, und das reicht dann auch. Und in Deutschland ist natürlich dann schon auch so, die haben dieses eine Spiel, das erste, da ist die Nachfrage exorbitant hoch und dann kannst du diese Preise verlangen und dann kriegen die Arena auch mit diesen Preisen ausverkauft. Deswegen, mein Gott, das kann man sagen, freie Marktwirtschaft, toll, gewöhn dich halt dran. Ich finde es trotzdem irgendwie nicht so wirklich richtig. Dann nochmal, ich verstehe, dass ich da jetzt keinen Stehplatz für 20 Euro bekomme. Das müsst ihr mir nicht erzählen, aber ich finde 340 Euro für eine Oberrangkarte ist, also lass es 150 sein. 150, da überlegt man, aber das zahlt man. Aber mehr dann auch nicht, Mann.
Ja, also und vor allem 150, aber auch für die schlechteste Kategorie finde ich auch schon.
Aber das ist okay, das zahlst du auch, wenn du drüben in Amerika zu einem guten Spiel gehst, dann zahlst du auch 150 Dollar. Das musst du blechen, Mann. Und das ist dann auch okay für so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Und normalerweise gehst du jetzt nicht 20 Mal zu einem NBA-Spiel.
Ja, klar.
Dann musst du auch, mein Gott, wenn du zu einem, keine Ahnung, Taylor Swift-Konzert oder so gehst, zahlst du auch viel Geld.
Champions League-Halbfinale.
Ja, das ist ja okay, aber ich finde dieses, wir nehmen jetzt einfach den höchstmöglichen, also den höchstmöglichen Preis und wissen, dass wir die Tickets wegbekommen, finde ich halt, keine Ahnung.
Ja, ist schon schade. Wann ist das Berlin Game?
Oh, ich glaube erst nächstes Jahr.
Ah, okay, krass. Okay, na gut. Meine Packers haben ein bisschen auf die Fresse bekommen. 10-7 war wirklich heftiges Low-Score-Game. Aber ich muss sagen, also ich bin ja dafür wach geblieben, es hat trotzdem Spaß gemacht zu gucken.
Weil, also ist ja spannend. Ist ja trotzdem spannend.
Und beide Defenses halt einfach auch überragend performt. Ja. Ne? Also das war schon zu sehen, die haben sich da gut was zu geben. Und die Eagles sind in der Offensive ja auch nicht so verkehrt. Da läuft ein gewisser Saquon Barkley rum, der auch jede Woche irgendwie für seine Highlights bekannt ist und die provozieren kann. Jalen Hurts, nicht der schlechteste Quarterback in der Liga. Und wenn du es schaffst, den klein zu halten, dann bin ich auch zufrieden damit. Natürlich trotzdem bitter, am Ende jetzt 10-7 zu verlieren. Aber auf der anderen Seite, wir haben halt jetzt mal zwei Spiele in Folge verloren. Nächste Woche besiegen wir dann wieder die Giants und dann ist auch alles okay. Wie lief dein Fantasy-Matchup?
Möchte ich nicht drüber reden.
So schlimm.
So schlimm. Ich glaube, ich habe wieder mit 40 oder so verloren.
Boah,
ich habe heute wieder respektlose Trade-Anfragen bekommen. Meine Leute wollen. Die denken jetzt auch immer, weil ich glaube, sowohl Lamar Jackson als auch Justin Jefferson, also meine beiden Go-To-Guys, haben eine respektlose Woche gespielt. Ist auch dann logisch, wenn die nicht gut sind, dann wird mein Fantasy-Team auch nicht gut sein.
Ja.
Jetzt habe ich heute wieder von, also jetzt geht es wieder drum, jetzt wollen sie wieder. Aber auch, Freunde, was macht ihr mir für Angebote? Jetzt wieder Jefferson im 1-1 gegen Stephon Diggs.
Ja gut, okay, aber also das ist jetzt doch kein so ein schlechter Trade.
Ja, aber ich gebe den nicht ab. Nochmal, wenn ich gewinne, dann gewinne ich mit Justin Jefferson nicht. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich den jetzt abgebe. Der spielt jetzt hinten raus eine gute Saison. Das würde ich mir nie verzeihen.
Naja, fair. Also keine Ahnung, bei demjenigen, der es dir angeboten hat, da musst du auch aufpassen. Derrick Henry wird da auch im nächsten Zug angeboten werden. Der will auch, glaube ich, einfach nur noch traden, um zu traden.
Ja,
verstehe ich schon. Auf der anderen Seite, man muss dann schon auch schauen, wo hast du vielleicht noch Baustellen?
Nee, also, ich lebe und sterbe mit meinem Fantasy-Team. Das wird jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist auch schon viel zu spät in der Saison. Jetzt könnt ihr mir alle wieder kommen. Ja, man muss viel traden. Sag ich, nee. Das sind auf dem Papier sind das sehr gute Spieler.
Ja.
Die werden auch irgendwann wieder gute Leistungen bringen. Und dann sind sie hoffentlich in meinem Team und nicht bei irgendjemand anderem.
Naja, fair. Ist in Ordnung. Welcher Platz bist denn du gerade? Also, wenn es nicht so gut läuft,
wir haben auch das zweite Triumvirat mit Jona, mir und Eve.
Okay.
Das wird quasi die letzten Plätze ausmachen. Und du bist ziemlich in der Mitte, ne? Du bist so im...
Ich habe jetzt am Wochenende super ärgerlich verloren. Also, ich habe eine 50er-Bombe gedrückt bekommen. Also, Jonathan Taylor, der ist wirklich, der ist komplett freigedreht, hat jeden fucking Ball bekommen und rennt halt für 50 Punkte. Der war ja auch im Berlin-Game drin bei den Colts. Und ich bin wirklich von Mal zu Mal echt schlechter gelaunt geworden, wenn dann wieder Taylor den Ball bekommt.
Ja, logisch.
Wieder Taylor und wieder. Taylor hat übrigens noch lange keinen Ball mehr. Der könnte ja mal wieder. Und, ja, der hat mir dann 50 Punkte gedrückt, wodurch ich mit 140 zu 130, glaube ich, verloren habe. Also
bitter.
Ich habe echt trotzdem nicht so verkehrt gespielt.
Ja, mit 130 gewinnst du viele Matchups.
Ja, im Normalfall schon. Dieses Wochenende halt nicht. Und jetzt stehe ich, glaube ich, bei einer insgesamten Bilanz von 6-5. Also
das kann nicht sein, weil ich stehe 3-7. Also du müsstest auch.
Ja, dann 6-4. Dann stehe ich 6-4. Und... Ja, da muss man dann jetzt mal schauen, weil ich spiele jetzt am Wochenende gegen den auf Platz 7 und bis Platz 6 kommst du in die Playoffs rein. Für ihn ist es halt auch verdammt wichtig.
Ja.
Es ist on the line. Es ist wirklich on the line. Also bei mir ist so ein Grenzfall. Ich kann jedes Spiel gewinnen, aber ich kann auch jedes Spiel verlieren. Und das ist schon von bis ist alles drin. Ich glaube noch an meinen Fantasy-Sieg.
Gut, dann gibt es da nächste Woche wieder Updates.
Ja.
Ansonsten, ja, wegen dieser Länderspielpause.
Ich glaube, wir haben es ganz gut abgerappt. Jetzt am Ende kriegst du nochmal die Frage, wie immer, wie lange war's? Weil ich sitze hier ja mit der Aufnahme und Martin sieht es immer nicht. Also wie viele Minütchen haben wir?
53.
Du überschätzt uns immer ein bisschen. Wir sind tatsächlich unter 50 geblieben. 48 Minütchen heute. Okay. Heute eine kompakte Dreiviertelstunde, aber alles mit dabei. Von daher euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche.